Ja, ich freue mich wirklich sehr, bei euch sein zu dürfen. Ich komme aus Vorarlberg, das kennt ihr wahrscheinlich, aus dem Ländle. Meine Sprache ist nicht vorarlbergerisch, ich komme aus Salzburg. Aber ich lebe 35 Jahre in Vorarlberg und ich lebe direkt im äußersten Westen, das heißt in Geissau, das direkt an der deutschen Grenze ist. Das heißt, es gibt nur mehr eine Straße, dann gibt es noch den Rhein und dann ist nur mehr Rheineck, Schweiz. Und es gibt noch 4 Häuser neben uns und dann ist nur mehr der Bodensee und Wald und Wiese und Flur. Und wir gehören zur Gemeinde Dornbirn. Vielleicht kennt ihr eine oder andere Gemeinde Dornbirn. Und ich bin verheiratet mit dem Buchevangelistenleiter aus ganz Österreich und wir haben 4 Kinder. Und ich erzähle euch heute meine Lebensgeschichte. Zuerst möchte ich aber meinem Herrn und Heiland Danke sagen für all das, was er getan hat an mir, für seine Liebe, für seine Güte, vor allem seine unendliche Geduld mit mir. Das passiert auch so. Und vor allem möchte ich euch von seinen Wundern erzählen. König David schreibt im Psalm 9: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Ich glaube, der liebe Gott ist immer dasselbe. Er hat in der Vergangenheit unglaubliche Wunder gemacht und ich bin gewiss, er macht heute noch unglaubliche Wunder und er wird auch in Zukunft Wunder machen über Wunder. Ich möchte euch am Nachmittag einige Geschichten erzählen von unglaublichen Wundern. Da ist ein junger Mann, der ist zu einer Brücke hin und wollte sich umbringen. Und er ist auf die Brücke hinauf gestiegen über das Geländer und ist 25 Meter in die Tiefe. Am Nachmittag geht es weiter, was da passiert ist. Ich möchte euch nicht mehr erzählen. Ich glaube, Jesus, das hat mich immer fasziniert an Jesus, so wie er in diesen 3,5 Jahren gewirkt und gearbeitet hat. Da sind Menschen zu ihm gekommen, die haben gesagt, Herr, sprich nur ein Wort, so wird's geschehen. Oder Menschen, die haben gewusst, wenn sie sein Gewand berühren, dann werden sie gesund. Und es war auch so, wie er zum Jairus ist, die Tochter aufwecken wollte, hat er gemerkt, dass eine Frau ihn am Gewand berührt hat. Kraft ging von ihm weg. Er blieb stehen, drehte sich um und sah in die Augen dieser Frau. Und was sagte Jesus, wenn jemand so einen Glauben hatte? Was sagte Jesus? Es geschehe nach deinem Glauben. Und genau das ist es. Es geschehe nach deinem Glauben. Und ich bin überzeugt, wir brauchen diesen Glauben und dieses Vertrauen in Jesus Christus, denn es werden Ereignisse in unserem Leben kommen, die sind auch in meinem Leben passiert, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und da genau da braucht man diesen Glauben und dieses Vertrauen in Jesus Christus ganz fest. Wisst ihr, ich war gerade kürzlich in einer Schweizer Gemeinde, da hat man mich bestellt, auch diese Geschichte zu erzählen. Und da kam nachher ein Bruder zu mir und sagte, weißt du, Lydia, das ist dein Lebensbuch und das hat Gott geschrieben. Und das hat mich unglaublich bewegt. Und beim Nachhauseweg habe ich immer über diesen Satz nachdenken müssen, Gott schreibt dein Lebensbuch, weil er hat es geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, Herr, ja genau, was können die Menschen an mir erkennen? Meine Freunde, meine Familie, meine Nachbarn, all die Menschen, wo ich Bibelkontakte habe, was können sie an mir erkennen? Können sie an meinem Angesicht merken, dass ich dich in meinem Herzen habe? Und das war mir ganz wichtig. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte für dich wirken und arbeiten. Ich glaube, das größte Geschenk, das dir und mir auch gegeben worden ist, das ist unser Leben und die Zeit, die er uns gegeben hat. Und ich glaube, in dieser Zeit hier auf Erden möchte Gott, dass wir ihn kennenlernen, ihn lieben lernen, ihn annehmen und für ihn eine Entscheidung treffen. Denn Jesus möchte in uns leben. Wenn ich jetzt so mein Leben überblicke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mein Leben so niemals geplant. Niemals. Ich komme aus dem schönen Salzburg am Stadtrand. Ich weiß nicht, wer Sitzenheim kennt, da ist die Schwarzenberg-Kaserne. Da bin ich groß geworden mit meiner Mutter und mit meinen drei Brüdern. Wir wohnten oberhalb einer Tischlereiwerkstatt und da gab es etliche Wohnungen mit vielen Familien und vielen Kindern. Und wir Kinder haben uns alle sehr gut verstanden. Neben dieser Tischlerei war ein Wirtschaftsgebäude. Und das waren sehr hohe Räume. Er war nämlich nicht nur Tischlermeister, unser Hausherr, sondern auch Landwirt. Und so waren Traktoren darinnen und alle möglichen Geräte. Dann gab es noch einen großen Raum oberhalb. Da waren auch Holz, alles Mögliche war dort verstaut. Und dann gab es oben ganz einen Giebel aus Holz mit einer Schwenktüre nach außen. Und was glaubt ihr, was da gelagert war? Für uns Kinder das Schönste. Heu, ganz genau. Da war viel Heu gelagert. Und das war für uns Kinder das Schönste. Es war an einem schönen Sabbat, morgen, ich war 6 Jahre, ich habe mein Kleid mir angezogen, meine Mutter war beschäftigt mit meinem jüngsten Bruder und so haben wir uns gedacht, ich hörte die Kinder schon unten so schreien und ich denke mal, wo sind denn die Kinder alle? Und ich sagte zu einer Mama, ich laufe jetzt runter und ich warte unten auf dich. Und genau so war es. Und so bin ich runtergelaufen. Und dann sehe ich, dass alle Kinder wo sind? Beim Heu. Im Heu sind sie drinnen alle. Dann kommt die Tochter vom Hausherrn, schaut auf mich herunter und sagt, Lydia, du darfst heute auch heraufkommen. Ich habe mein Sabbatkleid angeschaut und habe gedacht, na, das geht jetzt gar nicht, ich muss da hinauf. Ich bin diese Holztreppe hinaufgeklettert, bin hinein und dann hat sie die Schwenktüren, die nach außen aufgingen, zugedrückt. Und wir haben uns alle in diesen Heuhaufen hineingeschmissen, bis das Heu natürlich überall zerstreut war, ist ganz klar. Da waren ja alle Kinder da. Und dann haben die Größeren gesagt, ihr kleineren Kinder geht's auf die Seite, wir machen das ganze Heu zu einem großen Haufen wieder. Und das war auch so. Und ich gehe rückwärts, rückwärts, rückwärts und ich dachte, ich lehne mich an eine Wand an. Und dabei war es genau diese Schwenktür nach außen. Und ich lehne mich an und in dem Moment macht es einen Ruck und es war so ungefähr der 3. Stockwerk und ich habe das Gleichgewicht verloren und ich bin kopfüber auf den Betonplatte geflogen. Die Kinder haben geschrien, haben meine Mama geholt, sie hat die Rettung geholt und ich hatte schwerste Kopfverletzungen, Gehirnquetschung, Schädelbasisbruch und Blutungen im Gehirn und die Ärzte kämpften schon um mein Leben damals. Aber der liebe Heiland hatte was anderes vor. Ich war lange auf der Intensiv und bis ich dann heruntergekommen bin auf die normale Station und ihr wisst, das ist nicht so wie heute, dass heute 2 Dreibettzimmer, sondern das waren große Säle auf der Kinderchirurgie. Da waren wir mindestens 10 Betten. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war auch nicht so, dass die Eltern immer kommen durften, sondern da gab es am Nachmittag eine Besuchszeit und das war fertig. Und ich habe sehr viel geweint, weil meine Mutter mir so gefehlt hat und ich war Monate im Krankenhaus. Aber da gab es eine Krankenschwester, die hieß Schwester Evelyn. Und wenn die hereingekommen ist, die hat gestrahlt. Das war für mich wie die Sonne. Und sie ist von Bett zu Bett, hat den Patienten herausgeholt, hat ihn an sich gedrückt und hat gesagt, du schaffst es. Egal was passiert, du schaffst es. Und das hat mir so Mut gemacht, unglaublich. Und ich habe ja von meiner Mama gelernt, morgen Andacht machen, Abendandacht. Und so habe ich am Abend mit Gott gesprochen. Und habe gesagt, so lieber Gott, ich bin 6 Jahre und ich gebe dir jetzt ein Gelübde ab. Ich werde Krankenschwester. Zu 100%. Ich möchte genauso wie diese Schwester Evelyn Menschen Mut machen. Und ich werde Krankenschwester. Das habe ich Gott abgegeben. Es war dann so, dass dann die Ärzte gesagt haben, sie wissen gar nicht, ob ich überhaupt diese 8, 9 Pflichtschuljahre überhaupt schaffe. Ich bin im November geboren und dadurch konnte ich noch ein Jahr zu Hause bleiben und das hat mir sehr gut getan. Und dann bin ich in die Volksschule, habe sie relativ gut geschafft, dann in die Hauptschule, habe ich auch gut geschafft. Und dann war ich 15 Jahre alt und dann habe ich gesagt, ich möchte Krankenschwester werden. Und dann bin ich zur Frau Oberin im Landeskrankenhaus in Salzburg und habe gefragt, wann darf ich denn beginnen? Und dann haben sie gesagt, ja mit 17. Also 2 Jahre brauche ich noch. Und dann haben wir gedacht, super. Und dann hat sie gesagt, naja, es geht darum, eine Hauswirtschaftsschule zu besuchen. Und die Hauswirtschaftsschule, da ist halt Kochen, Stricken, Häkeln, Nähen. Meine Mama war jetzt Chefsekretärin, sie hat mir Schreibmaschinen beigebracht, Stenografie, Stenotypie, das war mir sehr wichtig. Häkeln und Stricken und Nähen, das war nicht so meins. Dann habe ich dort eine Aufnahmeprüfung gemacht und da bin ich nicht hineingekommen. Und dann sagt meine Mutter, du, da gibt es eine Handelsschule in Salzburg, zwar ist es ein Stoff von 3 Jahren, der in 2 Jahren gemacht wird. Und dann habe ich gesagt, ja, da möchte ich die Aufnahmeprüfung machen. Und da bin ich sofort hineingekommen. Und das waren wirklich schöne 2 Jahre in dieser Handelsschule. Die Direktorin hat mich dann gegen Ende des 2. Schuljahrs immer ins Büro hineingeladen und hat dann gesagt, es gibt dann so, dass ich immer, wenn sie weg ist, dass ich die Telefonate entgegennehme, niederschreibe, wer so angerufen hat. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Dann hat sie mir auch diesen Job angeboten. Und dann habe ich gesagt, also das schaffe ich gar nicht. Ich möchte Krankenschwester werden. Und dann war sie sehr traurig, dass ich, Krankenschwester werden wollte. Und dann hat sie gesagt, das ist ja ganz was anderes, sage ich ja, aber ich möchte den Patienten Mut machen. Und dann bin ich zu ihr hin, zu der Oberin im Landeskrankenhaus in Salzburg und dann war sie sehr traurig, dass ich nicht die Hauswirtschaftsschule gemacht habe, sondern eine Handelsschule gemacht habe. Und das braucht man ja gar nicht, hat sie gemeint, damals noch. Und dann war es so, dass sie ist dann weggegangen, hat mit dem Arzt gesprochen, dann ist sie wiedergekommen, hat sie gesagt, okay, ich darf beginnen. Da war ich sehr glücklich. Und diese 3 Jahre im Krankenhaus, ich muss euch wirklich sagen, das war wunderschön für mich. Ich war viel auf der Chirurgie und für mich waren immer diese offenen Sachen im OP, das hat mir sehr Freude gemacht. Und wie die Ärzte dann diese offenen Sachen wieder heil werden haben lassen. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Was mir auch ganz wichtig war, damals ging es noch, dass wir nach unserer Dienstzeit noch zu den Patienten, wo wir gewusst haben, die haben eine schwere Operation, da sind wir dort noch hin, haben die Hand gehalten, haben mit ihnen gesprochen. Und so der eine oder andere hat dann oft gefragt, sind sie gläubig? Weil sie wussten nicht, überleben sie die Operation, das Herz war schwach oder was auch immer. Und dann konnte ich von der großen Liebe meines Heilandes sprechen. Und ich konnte auch von meinem Unfall erzählen. Und dann gab es auch Menschen, wo wir gewusst haben, die sterben bei uns im Krankenhaus. Und die gab man dann in ein Einzelzimmer und da sind die Schwestern nicht mehr so gern hineingegangen. Aber das hat mir besonders Freude gemacht, dort hineinzugehen, denn du kommst nackt und du gehst nackt. Und die haben dann oft gefragt, sind Sie gläubig, Schwester Lydia? Und auf diese Frage habe ich immer gewartet. Und so konnte ich von meinem Heiland erzählen, was er an mir getan hat und dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich konnte vieles erzählen und ich hoffe und bete, dass so das eine oder andere Herz, dass wir im Himmel wiedersehen werden, dass er eine Entscheidung oder sie eine Entscheidung getroffen hat für Jesus Christus. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe dann das abgeschlossen und ich wusste, ich habe von der Chirurgie Ambulanz einen Job bekommen und auf der Chirurgie Station einen Job bekommen. Und ich habe aber jetzt gewusst, wenn ich in der Ambulanz arbeite, da kommen die Patienten und die gehen wieder. Und so habe ich mir gedacht, nein, ich möchte auf der Ambulanz arbeiten, weil dort kann ich Zugang zu den Patienten haben. Und da weißt du auch, wenn es ihnen nicht gut geht, dass du dort sitzen kannst, die Hand halten kannst und sie können sich ausweinen. Und das ist oft passiert so. Und es war noch der August im Urlaub und ich habe in diesem Jahr meinen Mann kennengelernt, ich war 20 Jahre, und wir fuhren in die Schweiz, da hatten wir Freunde. Und da waren wir den ganzen Sonntag und Montag und wir wussten, wir fahren nach Hause, nach Salzburg, und wir hatten noch ein paar Fränkli und haben gedacht, gehen wir beim Mikro noch was einkaufen. Es war so ungefähr 5 Uhr am Nachmittag. Und dann ist mein Mann stehen geblieben, ich bin vorgelaufen zum Zebrastreifen und ich war eigentlich gedanklich immer im Mikro. Was werde ich einkaufen? Ich hatte einen unglaublichen Hunger. Und wahrscheinlich habe ich nicht nach links und nach rechts geschaut, sondern bin einfach über den Zebrastreifen drüber. Und in dem Moment kommt ein VW-Bus mit 60 km/h und hat mich volle Wäsche erwischt. Hat mich mitgeschleift und dann weggeschleudert und wieder frontal auf den Kopf. Dann kam ich in ein, Manfred hat es gesehen, hat die Rettung angerufen, ich kam in ein kleines Kreiskrankenhaus und dieser Arzt, dort gab es noch keine Computertomographie, dann hat er gesagt, irgendwas stimmt mit Ihrer Freundin nicht, wir holen den Hubschrauber und wir lassen sie nach Zürich fliegen, in das Universitätsklinikum, und da schauen wir, welche Verletzungen sie hat. Und dann hat auch dieser Pilot einfach zum Anfang gesagt, komm, flieg einfach mit. Und dann ist er mit. Und es war dann so, dass ich wieder Gehirnquetschung, Schädelbasisbruch und starke Blutungen hatte. Und der Arzt, der liebe Gott, hat einen ganz jungen Arzt dorthin geschickt, der Nachtdienst hatte. Es war ein Chirurg. Und der hat gesagt, wenn sie eine halbe Stunde später gekommen wären, hätten wir nichts mehr tun können für ihre Freundin. Denn meine Blutungen wären ins Rückenmark abgestiegen. Und so müssen wir sofort operieren. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und es war dann auch so, dass dieser junge Arzt musste einige schwere Entscheidungen während der Operation treffen. Er musste mir den rechten Schädelknochen entfernen, durch diese Drucksteigerung, die ja stattgefunden hat. Und normal, wenn ich eine Schweizerin gewesen wäre, wäre dieser Knochen auf Eis gelegt worden. Jetzt hat er aber gewusst, wenn er den einfach mitliefert, wer weiß, wo der hinkommt. Und ich bin mir sicher, dass der liebe Gott hier ihm eine super Idee gegeben hat. Er hat meinen rechten Schädelknochen in meinen linken Unterbauch hinein operiert, damit mein Körper mein Knochen ernährt. Das hat er gemacht. Und dadurch hatte ich den Knochen immer bei mir und das war mein größter Segen. Mein absolut größter Segen. Dann war auch so, in Salzburg war der Schnitt vorne, den sieht man nicht, er hat das rückwärts gemacht, diesen Schnitt. Also er hat völlig neu alles gemacht. Ich lag dann sehr lange auf der Intensiv und jetzt gab es eine ganz große Not. Die österreichische Gebietskrankenkasse hatte kein Abkommen mit der Schweiz. Das heißt, ich war de facto nicht versichert. Und ihr könnt euch vorstellen, was auf der Intensiv ein Tag kostet. Aber jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Da geschieht das nächste Wunder. Und zwar, dieser Mann, der mich zusammengefahren hat, hat seinen Unfallsbericht in Zürich seiner Versicherung gegeben. Und dort ist gerade ein Mann, der hatte ein Jahr vorher einen Herzinfarkt und ging nur mehr hinein, um etwas abzuarbeiten. Jetzt war gerade aber der Kollege nicht da und jetzt im August, er hat es so abgearbeitet, kriegt er meinen Befund. Er schlug auf, las den von seinen Klienten und dann sieht er meinen Namen, damals habe ich nur Lydia Pleichner geheißen, aus Salzburg. Und dann hat er bitterlich geweint und hat gesagt, danke lieber Gott, dass du mein Gelübde nie vergessen hast. Und zwar habe ich ihn Monate später, hat er mich getroffen in Liechtenstein und da hat er mir diese Geschichte erzählt. Er hat in Wien studiert und dann war der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, da hat es er mich noch gar nicht gegeben. Und er wollte nur nach Hause. Er wusste, dass es schlimm wird, er wollte nur nach Hause. Und dann ist er in Salzburg, musste er umsteigen. Und er hatte seine Jackentasche und da war seine Geldbörse drinnen. Und auch Dokumente waren drinnen. Und er zog die Jackentasche aus, hängte sie über der Bank, wo er war. Und als er die Jacke wieder angezogen hat, war das Geld weg. Die ganze Geldbörse war weg, auch alle Dokumente, alles war weg. Und jetzt war er 2 bis 3 Tage in Salzburg am Hauptbahnhof und wusste nicht, wie er heimkommt. Und er war sehr gläubig. Und er hat immer gesagt, lieber Gott, bitte, hilf mir. Lass mich nur nach Salzburg kommen. Egal wie, aber lass mich nach Salzburg kommen. Und das hat ein Polizist gesehen. Und er denkt sich, der gehört da nicht her. Jetzt geht er zu ihm und sagt, irgendwie gehören Sie da nicht her. Sie sind nicht obdachlos, Sie schauen gesund und kräftig aus. Was ist mit Ihnen? Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, mir ist das Geldbörserl gestohlen worden. Und dann erzählt er diese Geschichte. Und in dem Moment greift er in seine Jackentasche hinein, holt das Geldbörse heraus, gibt ihm das Geld und sagt, fahr nach Hause. Und du musst es ja mir nie wieder zurückgeben. Und als er hat sich herzlich bedankt, hat sich eine Fahrkarte geholt, setzt sich in den Zug nach Zürich. Und als er im Zug saß, hat er gesagt, so lieber Gott, ich gebe dir jetzt ein Gelübde ab. Wenn ich je einen Menschen aus Salzburg kennenlerne, dann gebe ich dir das 100-fach zurück. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, da war er noch kein Versicherungsbeamter. Erst später wurde er das. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, er hat glaubt, er lernt jetzt gleich in den nächsten Wochen und Monaten jemanden aus Salzburg kennen. Hat er aber nicht. Es vergingen 1 Jahr, 2 Jahre, es vergingen Jahrzehnte. Er lernte niemand aus Salzburg kennen. Und es vergingen Jahrzehnte. Und auf einmal liest er meinen Namen und sagt, so, lieber Gott, du hast mein Gelübde nie vergessen, aber jetzt werde ich alles einsetzen. Wir werden, was rechtens ist, werden wir alles zahlen, was geht. Und es ist so, dass ich am Zebrastreifen, damals war es noch so, dass du auch mitschuldig bist. Und ich hatte 50% auch Mitschuld. Aber ich möchte meinem himmlischen Vater als erstes Danke sagen und dann diesen Versicherungsbeamten, der das erlebt hat. Und es wurde mir das Kreiskrankenhaus gezahlt, der Hubschrauber, die Intensivkosten wurden mir dort gezahlt. Es wollte mich keine Flugambulanz nach Salzburg zurückfliegen. Das heißt, sie wussten ja auch nicht, überlebe ich das Ganze, schaffe ich das Ganze, wie geht's weiter? Sie wussten nichts. Und man hat mich einmal aus dem Tiefschlaf herausgeholt und dann habe ich in die Augen einer Krankenschwester geschaut, die gesagt hat, kämpfe weiter, du schaffst es und Gott ist mit dir. Das war unglaublich. Diesen Satz werde ich nie vergessen. Und dann hat man mich wieder in den Tiefschlaf versetzt. Und meine Mutter ist ja nach Salzburg, nach Zürich gekommen und die durfte bei ihr wohnen, weil sie war auch eine gläubige Schwester und sie haben gebetet und haben gesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann hat mich eine Flugambulanz, obwohl sie dann gesagt haben, sie werden alles zahlen, haben sie dann alles gezahlt und die hat mich dann mit nach Zürich genommen, nach Salzburg genommen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass Zürich war schon viel weiter voraus. Und Salzburg, die haben erstens einmal, die Schnitttechnik war ganz was Neues. Und dann haben sie gesagt, also sie werden mir meinen Knochen nicht hineingeben, sondern Metall hineingeben, Fremdkörper. Und das hat meine Mutter diesem Versicherungsbeamten gesagt. Der hat wiederum diesen Arzt angerufen, diesen jungen Arzt, und hat gesagt, wenn wir alles zahlen, würden Sie diesen Knochen wieder zurückimplantieren? Würden Sie das machen? Und er hat gesagt, ja, das machen wir. Jetzt hat der Versicherungsbeamte uns noch Geld geschickt, dass wir mit dem Zug nach... Und ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt Monate gegangen. Das ist über 1 Jahr gegangen, gell, dass ich meinen Knochen bei mir hatte und bis ich den zurückbekam. Und Ich möchte Gott einfach an allererster Stelle Danke sagen, dass alles gezahlt wurde und dass ich meinen eigenen Knochen bei mir habe, in mir drinnen habe, denn ich glaube, wenn ich mit einem Fremdkörper, das sind jetzt 35 Jahre her, 2 Schädelhirntrauma, ihr könnt euch das vorstellen, es hat mich einmal links erwischt und einmal rechts erwischt, wenn es in der Mitte gewesen wäre, wäre ich eh tot gewesen. Und so hat der liebe Gott mich beschützt. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, nur durch Gottes Führung, ich bin natürlich jedes Jahr in einer Reha-Klinik, muss einfach Tests machen, Magnetresonanz machen, weil ich natürlich auch Spätfolgen habe, viele Narben, aber ich habe nie eine Epilepsie gehabt. Ich habe viele Zysten im Kopf und ich möchte Gott einfach Danke sagen, dass er mich so erhalten hat. Und man hat mir Patienten gezeigt, die viel weniger Verletzungsgrad hatten, aber nicht mehr alleine leben können oder im Rollstuhl sind und brauchen jemanden. Und da möchte ich Gott einfach von ganzem Herzen Danke sagen, dass er mich, trotz 60-prozentiger Behinderung, hat er mich ein relativ gutes Leben leben lassen. Und ich habe 4 Kinder. Und dafür möchte ich Gott von ganzem Herzen Danke sagen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass dieser folgenschwere Tag damals, der hat mir den Boden weggezogen unter den Füßen. Weil ich gewusst habe, mit 2 Schädelhirntrauma darf ich nicht als Krankenschwester weiterarbeiten. Und das war mein großer Traum, den ich immer hatte, seit meinem 6. Lebensjahr, Krankenschwester werden. Und das ging jetzt nicht mehr. Wir haben dann geheiratet und wir sind nach Vorarlberg gezogen und da konnte man mit 2 schweren Schädelhirntrauma, hat mich kein Krankenhaus genommen. Weil ich musste natürlich alles vorlegen, auch die Computertomographie und alles musste ich vorlegen. Und das ging nicht mehr. Und das war für mich sehr schwer. Das heißt, ein Arzt hat zu mir gesagt, na, ich werde irgendwo in einer Reha-Klinik landen. Jetzt habe ich gegen diese Prognosen dieser Ärzte begonnen zu kämpfen. Ich habe meinen Körper so getrimmt, immer aufs Neue, und habe auf meine Signale nicht geachtet. Der liebe Gott hat uns da was Wunderbares eingebaut, unser Gehirn. Und irgendwann sagt das Gehirn, stopp, jetzt ist fertig. Du hörst auf deine Signale nicht, ich übernehme die Kontrolle. Und das macht das Gehirn. Wenn wir auf unsere Körpersignale nicht achten, übernimmt das Gehirn die Kontrolle. Und das hat es bei mir gemacht. Ich konnte zwar am Morgen noch meine Pläne äußern oder sagen, ja, ich fahre am Nachmittag dorthin, aber Mittag ist wie ein Rollladen alles runtergegangen. Und ich konnte nur mehr liegen. Und da war ich oft tagelang im Bett und konnte nichts mehr machen. Und auf der anderen Seite war es auch, ich habe auch ein bisschen gegen Gott gekämpft. Ist ja ganz klar. Ich habe mit ihm ausgemacht, ich werde Krankenschwester. Und das ging jetzt nicht mehr. Und ich wusste es nicht, warum er mir das genommen hat. Meine Mama hat mir aber ein Erbe mitgegeben. Und zwar dieses Erbe, sie hat immer gesagt, lass Gottes Hand nie los, weil er dich über alle Maßen lieb hat. Lese in seinem Liebesbrief, das habe ich immer gemacht, da bekommst du auch Antworten, nicht auf alles, aber du bekommst Antworten. Und rede mit ihm und lass seine Hand nie los. Und genau das habe ich gemacht. Immer wenn ich im Bett war, meine 4 Kinder konnten ja immer zu mir, ich war immer greifbar. Sie lagen bei mir im Bett, sie spielten, wir sprachen miteinander. Sie hatten mich immer greifbar. Aber ich habe oft mit Gott diskutiert und habe mir gedacht, warum hast du mir diesen Traumberuf, das war ja wirklich, und ich konnte ja nur 3 Jahre arbeiten als Krankenschwester, aber noch nicht diplomierte Krankenschwester, das war ja erst ab September. Und so habe ich mit Gott diskutiert und das habe ich gemacht. Und er hat mich dann immer wieder gefragt, hast du mich lieb? Hast du mich trotzdem lieb? Auch wenn ich dir das genommen habe. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe etliche Jahre darauf keine Antwort gegeben. Ich hatte Jesus lieb, aber ich habe darauf keine Antwort gegeben. Und so ging ich in die Gemeinde, ich war leidenschaftlich Mama und Ich habe gemerkt, dass in dem, ich habe ja von mir nichts erzählt. Die Vorarlberger wussten ja nichts, weil man sieht mir das ja nicht an. Und dann habe ich gedacht, wenn wir die Sabbatschule gemacht haben, haben so manche Schmerzen erzählt, was sie erlebt haben. Und dann bin ich zu diesen einzelnen Personen hin und habe auch meine Geschichte erzählt. Und wir haben uns super verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, ich übernehme jetzt die Diakonie. Und ich glaube, die Diakonie ist immer noch das Herzstück der Gemeinde. Jesus sagt, tragt einander die Lasten des anderen. Denn ich habe gemerkt, wenn ich die Sorgen und Probleme des anderen höre, werden meine Sorgen um etliches kleiner. Und das habe ich so erlebt. Und dann habe ich mir gedacht, weil mir Geschwister haben oft zu diesem, ja, das schaffst du auch. Du musst immer Rat geben, aber das brauchst du nicht. Und ich habe dann vom Dr. Gstirner, der in Österreich ist, habe ich so christliche Psychotherapeuten hergeholt, die dort die Ausbildung gemacht haben. Und oft ist der, wenn er gerade in einem Schmerz ist, dann braucht er nur, dass du Freund wirst, dass sie weinen dürfen. Weil da steckt er noch fest drinnen. Da kannst du nur seine Hand halten, ihn umnehmen und sagen, du schaffst es, wir beten jetzt miteinander. Mehr kannst du nicht machen, du kannst nicht einen Rat geben, weil er noch in diesem Tief drinnen steckt. Und so habe ich die Diakonie übernommen, viele, viele Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, meine Mutter hat mich ja immer mitgenommen zu Bibelstunden. Schon mit 12, 13, 14. Zuerst hat sie Bibelstunden bekommen und dann hat sie mich mitgenommen. Und da habe ich immer gemerkt, wenn die Augen so leuchten bei den Menschen, weil sie jetzt etwas erkannt haben, das war für meine Mutter immer ganz wichtig. Und dann haben wir gebetet. Und haben wir gedacht, so, durch meine vier Kinder hatte ich ja viele Freunde von draußen und da habe ich ein paar gefragt, mach mal Bibelstunden. Möchtest du Gott kennenlernen? Und da haben sie gesagt, ja, das machen wir. Und so habe ich begonnen mit Bibelstunden. Und ihr wisst, kennt ihr das? Vom Bibelstudieninstitut in Österreich ist es so. Und wenn manche Menschen das noch gar nicht kennen, dann ist hier beim Start ins Leben sind alle Verheißungen drinnen. Und viele Menschen, die absolut katholisch sind, verstehen das überhaupt nicht, wie Gott so liebevoll sein kann. Und das ist das erste Heft. Und da merken sie, dass Gott sie lieb hat. Und das haben sie noch nie gehört. Sie haben eher einen strengen Gott, der von oben runterschaut und sagt, wenn du das gemacht hast, warte, ich gebe dir was drauf. Nein, das ist nicht so. Und dann merken sie das. Und so habe ich das erlebt. Und ich bin auch meinem Heiland sehr dankbar, denn mein jüngster Sohn Samuel, der hatte 3 Jahre His Hand bei uns gemacht und mit dem durfte ich auch zusammenarbeiten, mit Bibelstunden und Bibelkreisen. Und meine Tochter ist dann nach Isny gegangen, zu Michael Dörnbrack, hat dort auch eine Missionsschule gemacht und hat jetzt 2,5 Jahre auch bei uns die Bibelarbeit gemacht. Und ich durfte jetzt seit 5,5 Jahren mit meinen Kindern zusammenarbeiten. Und der Herr schenkt mir jedes Jahr mindestens 8 Personen durch Kontakte, wieder neue Kontakte, dass ich Einzelbibelstunden machen kann. Und ich habe 4 Hauskreise pro Woche. Und ich möchte euch jetzt 2 Geschichten erzählen. Da rief mich eine Ärztin an aus dem Landeskrankenhaus Feldkirch. Und sie sagte zu mir, Sie machen doch Bibelstunden. Und dann sage ich, ja, ich war sehr erschüttert, weil eine Ärztin hat mich noch nie angerufen. Und hat sie gesagt, wissen Sie, ist jetzt ganz was Schlimmes passiert und ich möchte wissen, wie Gott über das jetzt denkt. Und dann haben wir die Adresse ausgetauscht und dann bin ich zu ihr hingefahren. Und dann hat sie erzählt, es hat ein Motorradtreffen gegeben in Nenzing. Viele Motorräder waren dort, auch eine Band war dort. Und dort gab es 3 Tote und 12 Schwerverletzte. Und diese 12 Schwerverletzte sind zu ihr in die Klinik gekommen an einem Sonntagabend. Und 3 sind von da ab gelähmt, weil einer einfach geschossen hat. Und er hat sich dann selbst auch gerichtet. Und sie hat das nicht verkraftet, diese drei Schwerverletzte und auch andere, gerade neben dem Herzen, knapp durch. Und die sind alle sehr schwer verletzt. Und jetzt hat sie gesagt, und jetzt will ich wissen, wie kann Gott über so etwas überhaupt, wie kann Gott das zulassen? Was soll ich darauf sagen? Ich kann keinen Rat oder irgendetwas machen. Dann hat sie gesagt, sie sagen nichts, gell? Dann habe ich gesagt, woher kennen Sie mich überhaupt? Dann hat sie gesagt, wissen Sie, vor 2 Jahren war ich in einer Klinik und da sitzt eine Dame mir gegenüber, der haben Sie Bibelstunden gegeben, vor 2 Jahren. Und gebe ich ja heute noch Bibelstunden. Sie ist eher erzkatholisch, aber wir gehen Schritt für Schritt, gehen wir vorwärts. Und dann hat sie so ihr Leben erzählt, was ich ihr erzählt habe. Und dann sagt sie, weißt du, der liebe Gott ist so liebevoll und freundlich. Und dann sagt die Ärztin, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Und dann sagt sie, schau, ich gebe dir die Nummer. Wenn einmal dich Gott interessieren sollte, steck das in deine Geldbörse hinein, du kannst sie jederzeit anrufen. 2 Jahre hat es gebraucht, bis sie gesagt hat, und jetzt will ich wissen, was Gott zu so etwas sagt. Es ist unglaublich. Der liebe Gott weiß ganz genau, wann er wem beim Herzen herausholt und sagt, das ist es. Und jetzt fragst du nach Gott. Und dann hat sie gesagt zu mir, okay, sie sagen nichts. Sag ich, ja, ich kenne die Umstände nicht. Und ich weiß nur, das ist der freie Wille des einen. Und der hat das gemacht. Dann hat sie gesagt, okay, finden wir darin eine Antwort, sagt die Ärztin. Sage ich, natürlich, da können wir eine Antwort finden. Hat sie gesagt, okay, dann kommen Sie am Montag zu mir um 18 Uhr. Und jetzt, seit letzten Juni, machen wir es jeden Montag um 18 Uhr mit ihr Bibelstunden. Und sie ist total offen. Und sie war jetzt vor 2 Monaten bei uns in der Gemeinde. Die Sabbatschule findet sie am tollsten, weil da kann man reden. Sie hat gesagt, weil da kannst du Fragen stellen und da ist ein Austausch da. Das ist das Schönste für sie. Und dann war die Predigt von unserem Jungprediger und das war auch, also für sie, auch die Lieder, sie hat geweint danach und es war für sie sehr bewegend. Und jetzt gibt es ja ein Freundescamp, wo im Juni ist. Sie wird immer betreut und dann sagt sie, ich fahre auf dieses Freundescamp. Bist du auch dort? Sage ich, ja, weil dort soll ich meine Geschichte erzählen. Sagt sie, ja, dann fahren wir ja gemeinsam hin. Weil dort sind alles Nicht-Adventisten und die Prediger, die machen halt die Bibelstunden, Workshops und so weiter. Und wir gehen wandern oder was auch immer. Das ist 5 Tage. Und sie hat gesagt, dort möchte ich hin. Und ihr Herz ist ganz, ganz offen. Und ich möchte Gott Danke sagen, weil ich merke, sie hat viele, viele Fragen. Und manches sagt sie, ich kann darauf jetzt keine Antwort geben, ich muss darüber nachdenken. Und am nächsten Montag besprechen wir das wieder. Ich möchte euch noch eine andere Geschichte erzählen. Ich hatte eine Knieoperation und ich habe gesagt, lieber Gott, ich bin 5 Tage im Krankenhaus. Schenk mir einen Menschen, von dem ich dir erzählen darf. Der Heiler macht es immer sehr spannend, aber er kommt nie zu spät. Und es war wirklich so. Es war neben mir eine Patientin und die war sehr schüchtern. Die hat kaum gesprochen. Sie hat eigentlich nie mit mir gesprochen. Und ich habe mir gedacht, das wäre so toll, mit der zu sprechen. Und am letzten Abend kommt mein ältester Sohn herein. Der hat gerade Nachtdienst gemacht für seine Uni, um Geld zu verdienen. Und dann hat er gesagt, du Mama, ich hole dich morgen ab. Und dann hat er mich umgenommen, eine Busse gegeben und ist weggegangen. Auf einmal fragt die Patientin mich, wie alt ist denn ihr Sohn? Dann habe ich ihr das Alter gesagt. Hat sie gesagt, mein Sohn wäre jetzt genauso alt, aber er lebt nicht mehr. Sie hat ihn mit 6 Jahren verloren an einer ganz schlimmen Krankheit. Und wir haben ihr den lieben Gott gedankt, dass sie einfach eine Frage gestellt hat. Und wir haben bis über Mitternacht gesprochen. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, ich habe gelesen, du liest in der Bibel, du singst, du bist freudig, du liest, du betest, bevor du isst. Hat sie gesagt, Weißt du, ich war viel in der Esoterik beschäftigt. Aber ich möchte jetzt einfach Gott kennenlernen. Können wir gemeinsam Bibel studieren? Sag ich, ja, natürlich. Wann möchtest du denn kommen? Hat sie gesagt, ja, an einem Montag. Nachmittag. Sag ich, ja, gerne. Da habe ich noch frei. Und dann ist sie immer am Montagnachmittag gekommen. Jetzt könnt ihr euch so vorstellen. Sie hat von Gott gar nichts gewusst. Also habe ich mit diesem Start ins Leben, es gibt 28 Hefte, habe ich jeden Montag gemacht. Dann gibt es da einen Fragebogen. Und das füllen sie immer sehr gerne aus. So, dann gibt es dieses Kuvert an das Hope Bibelstudieninstitut. Und ich könnte mir natürlich Briefmarken kaufen und ins Postkastel hauen. Aber ich wollte, dass die Postfrau das immer sieht, an wem ich das hinschicke. Und so bin ich immer zu derselben Postfrau hin und die hat es immer gesehen. Sie liest es, gibt die Karte drauf und gibt es weg. Und der Heiland hat ein perfektes Timing. Ich bin immer am Dienstag zwischen 9:30 und 10:00 dorthin gegangen. Habe das immer so hingetan. Gell? Ich hatte natürlich einige Briefe drinnen, weil ich andere Bibelkontakte auch noch hatte. Auf einmal kommt ein Mann heraus, rennt mich fast um und dann gehe ich hinein und dann merke ich, dass die Dame zittert und sie war ganz alleine. Und ich habe gesagt, soll ich Wasser holen oder einen Sessel oder irgendwas? Und hat sie gesagt, wissen Sie, ich habe meinen Vater sehr früh verloren. Und ich wusste, dass der Bruder irgendwo da lebt. Jetzt kommt er herein und ich habe von der Adresse gemerkt, das ist der Bruder. Er schaut ja aus wie mein Vater. Und ich habe mich gesagt, wer ich bin. Und habe mich geöffnet. Und dann sagt er, schmeißt das Geld hin und sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben. Und ist hinausgelaufen. Und der liebe Gott hat gerade diesen Kontakt hergestellt, dass ich gerade gekommen bin. Und dann sagt sie, sind Sie eine Bibelfrau? Sie schicken das immer an ein Bibelstudieninstitut. Da habe ich gesagt, also so ein Kompliment habe ich noch lange nicht bekommen. Bibelfrau. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich eine Bibelfrau bin. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, ich war auch viel in der Esoterik. Ich habe mit Licht herum experimentiert, mit vielen anderen Sachen, aber es hat mir nichts gebracht. Aber Gott, hat sie gesagt, kenne ich eigentlich noch gar nicht. Hat sie gesagt, studieren Sie die Bibel oder kann man mit Ihnen die Bibel studieren? Und dann habe ich gesagt, naja, ich mache eigentlich beides. Ich studiere selber. Und ich mache auch mit anderen. Hat sie gesagt, gut, dann komme ich. Jetzt haben wir Dienstag, kann ich am Freitagnachmittag zu Ihnen kommen? Sage ich, am Freitagnachmittag ist die schönste Zeit, Bibelstunden zu machen. Ihr wisst den Stress, den man hat. Aber macht nichts, das ist die schönste Zeit. Und da habe ich mir am Vormittag alles erledigt und dann ist sie am Nachmittag gekommen. Nach 3 Monaten sagt sie, da waren wir schon per Du, und hat sie gesagt, so Lydia, ich trete aus der Kirche aus. Ich schaffe das nicht mehr. Du hast mir jetzt erzählt, dass Jesus uns alle lieb hat und für uns gestorben ist. Das habe ich noch nie so wahrgenommen. Und ich trete jetzt aus der Kirche. Bet für mich. Das hat sie gemacht. Wisst ihr, sie war eine Kettenraucherin. Das spreche ich nie an, weil ich weiß, da kann nur der Heilige Geist und Jesus daran wirken. Das spreche ich nicht an. Mein Wunsch ist, dass sie so nah wie möglich an Jesu Herz rankommen. Weil dein Rest macht Gott. Und es war dann so, dass Juli war und dann waren gerade so, in Bogenhofen war ein Seminar und dann sitzt sie in Bogenhofen und raucht. Gell? Und dann hat sie gemerkt, da raucht aber niemand. Gell? Dann ist sie zu einer Frau hingegangen, raucht hier niemand bei euch da in Bogenhofen? Und dann hat sie die gesagt, na, eigentlich da raucht niemand. Dann hat sie gesagt, aber wenn Sie rauchen, Sie können ruhig hier sitzen bleiben und eine rauchen. Hat sie gesagt, gut. Dann ist sie in ihr Zimmer, hat mich angerufen, hat gesagt, so Lydia, jetzt pass auf. Du hast mir gesagt, dass Jesus in meinem Herzen wohnen möchte. Wie soll ich da noch rauchen? Dann hat sie gesagt, so, und jetzt knie mal nieder und ich bete. Und dann hat sie gesagt, lieber Gott, mach mich frei. Weil sie hat alles geglaubt, was darinnen steht. Und sie hat gesagt, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Du kannst mich frei machen, wenn es dein Wunsch ist. Und dann hat sie am Schluss noch gebetet, und lieber Gott, bitte, bitte schenk mir keine Entzugserscheinungen. Das hat sie noch dazu gebetet. Und ab diesem Tag war sie völlig frei. Und heute ist es so, ich kann, wenn ich zu den Bibelkreisen fahre, am Abend kann ich nicht mehr so Auto fahren, weil ich die Autos ganz anders wahrnehme. Und sie ist meine Chauffeurin immer. Sie fährt mich vom Bibelkreis zu Bibelkreis. Und sie ist dabei. Und ich bin so dankbar. Und dann hat sie gesagt, am Sabbat, sie musste einmal in der Post am Sabbat arbeiten. Und dann hat sie gesagt, Sohn, jetzt gehe ich zum Chef und sage, ich kann nicht mehr arbeiten. Aus Glaubensüberzeugung. Und das hat sie diesem Chef gesagt. Die Kolleginnen haben gesagt, bist du wahnsinnig? Du brauchst das Geld. Du hast eine alleinerziehende Tochter, du brauchst das Geld. Dann hat sie gesagt, entweder hat Gott alle Macht im Himmel oder hat sie nicht. Ich werde das jetzt sagen. Und dann hat sie das gesagt. Der Sabbat ist für mich der Ruhetag. Gott hat ihn bei der Schöpfung eingesetzt und ich möchte diesen Sabbat halten und in die Gemeinde gehen. Dann hat er gesagt, na, das wird schon gar nicht gehen. Aber ich gehe zum Big Boss und ich komme in 14 Tagen wieder. In 14 Tagen ist er gekommen und dann hat er gesagt, wisst ihr, wir werden ab 01.01.2015 am Sabbat das Postamt schließen und wir werden am Freitag über Mittag offen halten. Sie ist gesprungen wie eine Eins. Sie hat gesagt, das gibt es nicht. Danke, lieber Gott, danke, dass du mir hier eine Freiheit geschenkt hast. Die zwei Frauen waren absolut perplex. Ja. Aber über Mittag, am Freitag haben sie offen und Samstag ist bis heute geschlossen. Und dann hat sie gesagt, so Lydia, und jetzt werde ich die Entscheidung für Christus treffen und ich werde mich taufen lassen. Und dann ist sie, ich weiß noch, sie hat mich dann gewünscht, das Handtuch zu halten und sie ist dann in das Taufbecken hinein. Sie hat dann den Prediger gebeten, lang genug unter Wasser zu bleiben, damit sie dann dass sie das erleben darf, nicht kurz, sondern lange. Und sie ist herausgesprungen und sie hat gesagt, ja, ich gehöre Jesus, ich gehöre Jesus. Und das ist so schön. Es ist unglaublich, wie Gott das alles führt und lenkt und wie er mich zu dieser Zeit gerade hinbringt. Und sie sagt, ob ich eine Bibelfrau bin. Und ich möchte Gott einfach Danke sagen. Sie ist heute sehr missionarisch unterwegs und sie ist immer meine Chauffeurin zu den Bibelkreisen und ich bin Gott so dankbar, dass diese Postfrau, die heute jetzt im Sozialwesen arbeitet, auch dort ihre Kreise und ihre Liebe zu Jesus weiterbringt. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ich werde euch am Nachmittag noch unglaubliche Geschichten erzählen. Die glaubt ihr gar nicht. Wisst ihr, was Gott aus mir gemacht hat? Ich bin Gottes Krankenschwester geworden. Und ich darf im größten Krankenhaus der Welt arbeiten. Und ich darf mit dem besten Herzspezialisten Jesus Christus zusammenarbeiten. Denn wisst ihr, viele Herzen sind von der Kindheit schon sehr geschädigt. Und ich führe das Herz an Jesu Herz nahe. Und Jesus verbindet es. Und er heilt sie Schritt für Schritt. Das kann ein Lebensweg sein. Oder manche merke ich, die strahlen förmlich, wenn sie aus dem Taufbecken herauskommen. Oder bei uns im Bodensee, wenn sie sich hier taufen lassen. Es ist unglaublich. Und ich möchte Gott von ganzem Herzen Danke sagen, denn er hat wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wisst ihr, trotz dieser Schmerzen oder Umstände, die er in mein Leben geschickt hat, ich hatte viel Leid auch in meinem Leben. Und ich konnte lange, fast 10 Jahre, nicht verstehen, warum ich nicht Krankenschwester werden durfte. Aber der liebe Gott hat mich umgeändert. Und heute habe ich eigentlich nur den Donnerstag frei. Sonst habe ich immer morgens, mittags, nachmittags, abends Bibelstunde. Und der Herr schenkt mir immer noch mehr Menschen. Und er führt jedes Jahr durch den Heiligen Geist die Herzen zur Taufe. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Es ist unglaublich. Und wisst ihr, was ich dabei erfahren habe? Eigentlich habe ich Selbsterkenntnis erfahren über mich selbst. Und Schritt für Schritt hat mir Gott auch Gottes Erkenntnis gezeigt. Und oft, wenn ich nicht wusste, wie es weitergeht, hat er mir so einen tiefen Frieden ins Herz geschenkt, den nur Gott schenken kann. Diesen tiefen, tiefen Frieden, auch wenn ich nicht wusste, wie es weitergeht. Aber diesen Frieden habe ich verspürt in meinem Herzen. Und das schenkt er auch dir, das weiß ich. Wisst ihr, Gott schreibt auch dein Lebensbuch. Jeden Tag aufs Neue. Er schreibt dein Lebensbuch. Und wenn Jesus die Nummer 1 in deinem Leben ist, dann hast du Beziehung mit ihm. Schon am Morgen, bevor du zu den Menschen gehst, hast du Beziehung. Und du bekommst immer etwas geschenkt von Jesus. Und er möchte durch dich wirken und durch dich auch zu anderen Menschen. Egal, was du sagst oder was auch immer, dieses Mitgefühl und diese Güte, das brauchen die Menschen. Das brauchen wir innerhalb der Gemeinde und das brauchen wir auch außerhalb. Mitgefühl und Güte in der Gemeinde. Dass der andere, auch wenn er jetzt noch im Schmerz steckt, dass er dort stehen bleiben darf, wo er jetzt ist und trotzdem einen Freund hat, wo er mit dir weinen kann, wo er beten kann und alles, dass der liebe Gott das so führt und das macht er. Ich glaube, wir leben. Gott möchte, dass wir leben. Und er liebt uns über alle Maßen. Und darum starb er am Kreuz für uns. Und er möchte in dir leben und durch dich wirken. Und wisst ihr, für mich ist das Schönste und Beste, und auf das freue ich mich von ganzem Herzen, wenn Jesus in den Wolken des Himmels kommt, in großer Pracht und Herrlichkeit. Und ich bin überzeugt, dass du und ich für den Moment geboren worden sind, ihn zu sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus zu sehen in seiner Pracht und Herrlichkeit, wenn er in den Wolken des Himmels wiederkommt? Auf das freue ich mich aus tiefstem, tiefstem Herzen. Das wird die Erfüllung unserer Existenz sein. Ihn zu sehen, ihn zu umarmen und sagen, danke, dass du mich durch dieses Erdenleben hindurch getragen hast. Denn manchmal, was wir im Wort Gottes lesen, ist vielleicht Theorie, aber er möchte, dass das Praxis wird. Und du darfst beten um Erfahrungen und die schenkt er dir jeden Tag aufs Neue. Erfahrungen schenken, das gibt er dir von ganzem Herzen, auch für dich selbst. Und ich wünsche dir in deinem Herzen ein gewisses Heimweh, denn diese Erde ist nicht unsere Erde. Unser himmlischer Vater macht alles neu. Und das wird er so machen. Und ich wünsche dir dieses Heimweh im Herzen, das nie aufhört, dass er wiederkommt. Und wisst ihr, ich möchte noch zum Schluss den 2. Korinther 12, Vers 9 sagen. Dieser Text hat mich mein ganzes Leben durchgetragen, durch den Apostel Paulus. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und Gnade bedeutet bei Gott bedingungslose Liebe. Und Vergebung all deiner Schuld. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, und darum liebe ich es, meine Schwachheit, denn Christus wird in mir kräftig sein. Wisst ihr, Gott hat gesagt, bei den Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dem Herrn sei Lob und Dank. Amen. Amen.